Aus aktuellem Anlass möchte ich euch heute etwas über Ängste erzählen, über Angst und natürlich über den Coronavirus. Allerdings wird das keine medizinische Sendung, sondern es geht um den Umgang mit Angst und um die Frage, warum wir im Moment so unglaublich panisch reagieren. Hallo, mein Name ist Jens Helmich und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. Bevor wir zum Thema kommen, möchte ich noch einen kleinen Hinweis loswerden. Ich habe auf meiner Seite www.prüfungsdoping.de/bonus ein Video für euch hinterlegt, in dem geht es um die schriftliche Prüfung vor dem Gesundheitsamt zum Heilpraktiker Psychotherapie. In diesem Video bespreche ich insgesamt 9 Fragen ein bisschen genauer, mache euch ein bisschen auf die Fallen, sagen wir mal, beziehungsweise auf die Tücken dieser Prüfung aufmerksam und gebe ein paar Tipps, wie man eine solche Prüfung gut bestehen kann. Wenn ihr Interesse habt oder ihr jemanden kennt, der jetzt, die Prüfung steht ja unmittelbar vor der Tür, da noch mal ein bisschen Bedarf hat oder so, schaut euch das Freebie gerne an, www.prüfungsdoping.de/bonus, da findet ihr alles. So, kommen wir zum Thema der heutigen Sendung. Ich hatte eben schon angekündigt, es geht um das Coronavirus, selbstverständlich. Ich nehme an, momentan gehen sämtliche Podcasts über das Coronavirus. Allerdings sind die medizinischen Fakten für mich gar nicht so interessant. Ihr wisst vermutlich, wie ihr euch schützen könnt. Das Wichtigste, was im Prinzip von allen Dächern gepfiffen wird momentan, ist, die Hände zu desinfizieren, das Händeschütteln idealerweise zu vermeiden und natürlich größere Menschenmengen zu meiden. Das versteht sich im Grunde genommen von selber. Das ist etwas, was wir bei jeder Grippeepidemie tun. Und der Coronavirus bzw. die Erkrankung, die der hervorruft, ist ja im Wesentlichen eine Grippe. Tatsächlich werden auch innere Organe können betroffen sein, unter anderem die Nieren. Das ist speziell für ältere Leute und für Leute mit Vorerkrankungen natürlich schon sehr, sehr problematisch. Deswegen gilt es, die besonders zu schützen. Das bedeutet ganz konkret Hände waschen, wie schon gesagt. Beim Händewaschen ganz wichtig sind die Fingerspitzen. Das heißt, ihr macht so eine kleine Schale, füllt Seifenwasser sozusagen rein und seht zu, dass ihr die Fingerspitzen und vor allen Dingen den Raum unter den Fingernägeln gereinigt bekommt, weil das einfach ein Nährboden für Bakterien und eben Viren in dem Fall ist. Dieses Desinfektionsmittel, dieses Sterilium und was es da so gibt, ist gut, wenn man es hat, aber Seife tut es im Prinzip auch. Wenn ihr das Sterilium nehmt, denkt daran, es sollte Ethanol sein, weil da die Wirksamkeit ein bisschen größer ist als bei dem Isopropanol. Wahrscheinlich ist es aber so, dass ihr gar kein Desinfektionsmittel mehr bekommt, weil die Supermärkte melden, dass da Hamsterkäufe stattfinden und die Leute in panischer Angst momentan alles kaufen, was von dem sie sich in irgendeiner Art und Weise Schutz versprechen. Im Grunde genommen ist das eigentlich auch mein Hauptthema heute Abend. Ich frage mich, oder was heißt nicht nur ich frage mich, wie kommt es zu diesen Ausbrüchen von Angst, von Furcht, diesen Hamsterkäufen und diesem leicht, nennen wir es mal, hysterischen Unterton? Um euch so ein bisschen einzuführen in das Thema, möchte ich euch ein Zitat vorlesen, das ich ganz spannend finde. Das stammt von einem Science-Fiction-Autor aus den 60er Jahren. Frank Herbert hat eine relativ berühmte Buchreihe geschrieben, das um den Planeten Dune, ja. Kennt man vielleicht, der Wüstenplanet ist die deutsche Übersetzung. Und im ersten Band bereits gibt es einen sehr schönen Satz. Protagonist dieses Buches muss sich einer Prüfung unterziehen, wenn man so will, wo es darum geht, so seine Charakterstärke zu testen. Und dann sagt er zu sich selber, ich darf keine Angst haben. Die Angst tötet das Bewusstsein. Angst ist der kleine Tod, der zur völligen Zerstörung führt. Ich finde das ganz interessant. Tatsächlich, er überlebt bzw. er besteht seine Prüfung, muss man sagen. Unter anderem vielleicht auch dadurch, dass er sich sozusagen diesen Gedanken vor Augen geführt hat. Aber dieser Gedanke ist natürlich für uns momentan viel, viel relevanter. Wir fürchten uns, wir haben Angst Und diese Angst führt zu Übersprungshandlungen. Das ist das, was mit diesem Töten des Bewusstseins gemeint ist. Wir sind nicht mehr Herr unserer selbst, beziehungsweise Frau unserer selbst, und lassen uns sehr schnell zu allem Möglichen verleiten. Wenn wir uns die Angst mal unter medizinischen Gesichtspunkten anschauen, müssen wir zunächst mal grundsätzlich zwischen zwei, drei Formen der Angst unterscheiden. Das eine sind die berühmten flottierenden Ängste. Das heißt, die Angsterkrankten leiden daran, dass sie sozusagen plötzlich von Ängsten vor allem Möglichen überfallen werden. Das heißt, an einem Tag kann sich diese Angst auf die Straßenbahnfahrt beziehen, auf dem anderen Tag bloß auf die Tatsache, dass das Haus verlassen werden muss. Angst vor Bakterien, Angst vor allem Möglichen, vor anderen Menschen selbstverständlich. Soziale Ängste können auftreten. Es ist eine entsetzliche Erkrankung, weil man sich selber nicht mehr vertrauen kann. Ähnlich wie in diesem Zitat. Führt zu einer Art der Zerstörung des Bewusstseins, weil man nicht mehr für sich einstehen kann. Man ist dieser Angst oder diesen flottierenden Ängsten mehr oder weniger hilflos ausgeliefert. Eine andere Form der Angst, die ein bisschen sprichwörtlich ist, die man so kennt, sind die sogenannten Phobien. Das heißt, wir reden da von Ängsten, die sich auf bestimmte Situationen oder auf Dinge fokussieren. Beispielsweise Klassiker ist die sogenannte Platzangst. Ja, das heißt, die Angst sozusagen vor sehr engen Räumen. Da geht es eigentlich gar nicht so sehr um den Raum oder um die vielen Menschen, die um mich rumstehen, sondern eigentlich eher um den Mangel an Fluchtmöglichkeiten. Das heißt, ich habe sozusagen Angst, aus dieser Situation nicht mehr rauszukommen. Eine andere klassische Phobie ist die Spinnenphobie, ne, der über die schreibt schon Sigmund Freud. Da wird, wie gesagt, eine übermäßige Furcht vor einem angeblich oder einem grundsätzlich ja ganz harmlosen Tier, nämlich einer Spinne, gelebt bzw. empfunden. Und diese Angst kann sich richtig panisch steigern. Die Leute schreien, steigen auf Stühle und so weiter und so weiter. Und sie sind in einem Zustand in dieser Angst, wo der gesunde Menschenverstand sozusagen nicht mehr greift. Das heißt, wenn ich zu jemandem sage, pass auf, diese Spinne, die ist nicht nur nicht giftig, sie tut dir auch nichts und im Zweifelsfall kannst du einfach nur drauftreten. Oder wenn du ein netter Mensch bist, nimmst du ein Blatt Papier und ein Glas und trägst die Spinne nach draußen und sie lebt fröhlich weiter und fängt für uns Insekten. Dann wird er sagen, mach's tot, beziehungsweise er wird weiter schreiend auf dem Stuhl stehen oder rausrennen. Er oder sie. Das heißt, auch hier trifft nochmal, müsste man sagen, dieses Zitat eben nochmal zu. Das heißt, das Bewusstsein scheint irgendwie so fokussiert zu sein auf dieses Objekt, ja, dass es überhaupt nicht mehr in der Lage ist, richtig frei zu entscheiden. Eine dritte Form oder die dritte Form sind sogenannte Panikattacken. Das heißt, wir werden plötzlich von jetzt auf gleich von einer Angst erfasst, ja, die sich panisch steigern kann. Dazu kommen massives körperliches Erleben, hauptsächlich Herzrasen, Atemnot. Dann führt das so ein bisschen zu diesen etwas dissoziativen Phänomenen, beziehungsweise zu diesen Ich-Störungen. Man fühlt sich nicht mehr richtig in der Welt irgendwie und häufig folgen Ohnmacht. Die Panikstörungen werden gerne mit Herzattacken verwechselt. Irgendwie die Leute rufen dann in Panik, ne, weil eben der Herzschlag sich unheimlich beschleunigt nach einem Krankenwagen. Und dann stellt sich meistens heraus, naja, das war nichts, das war eine Panikattacke. Das heißt natürlich nicht, dass das nichts ist. Eine Panikattacke ist eine psychische Erkrankung, die massiv einschränkt. Das heißt, die Leute, wer das häufiger erlebt, das kann dazu führen, dass die Leute dann zu Hause bleiben, weil sie Angst haben, sie werden draußen auf der Straße oder im Auto während der Autofahrt von einer Panikattacke gewissermaßen überfallen und können dann nicht mehr adäquat reagieren. Das heißt, die psychischen Begleitumstände dieser Angsterkrankung, was ich da gerade über die Panikattacke gesagt habe, das gilt für die anderen Ängste auch. Auch da ist ein körperliches Erleben dabei, möglicherweise auch ein sehr, sehr starkes körperliches Erleben. Die machen es ja nicht besser. Es geht ja nicht darum, dass nur eine organische Erkrankung wie eine Herzerkrankung lebensbedrohlich vielleicht schon, aber ernst zu nehmen, sondern eben auch psychische Erkrankungen sind sehr ernst zu nehmen. Vor allen Dingen, weil sie zu sozialer Isolation führen. Und jetzt möchte ich mal den Versuch wagen, den Blick auf diese Corona-Geschichte, diese Corona-Pandemie, müsste man sagen, zu lenken. Wir leben in einer ausgesprochen gut organisierten Gesellschaft. Das sei zunächst mal vorgeschickt. Unser Gesundheitssystem, darum beneidet uns die Welt, ne? Nicht nur das Krankenkassensystem, sondern das Gesundheitssystem selber. Deutschland ist führend in der Pharmaindustrie, hat einen ausgezeichneten Katastrophenschutz und ist auch sonst ein wirklich wohlorganisiertes Land. Eigenartig ist dann, dass eine im Verhältnis harmlose Erkrankung. Ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden. Es geht nicht darum, diese Corona-Pandemie zu verharmlosen. Aber wir reden nicht von Ebola oder dem Lassa-Fieber, anderen Formen des hämorrhagischen Fiebers oder der Pest. Sondern wir reden von einer Erkrankung, die zwar durchaus tödlich sein kann, aber in den meisten Fällen relativ glimpflich ausgeht und häufig nicht mal bemerkt wird. Das kann sich in Zukunft natürlich ändern, zugegebenermaßen. Viren können mutieren. Wir wissen auch nicht ganz genau, was passieren wird, wenn große Teile der Bevölkerung sich flächendeckend anstecken. Wie vor allen Dingen alte und kranke Menschen darauf reagieren, das wissen wir noch nicht, beziehungsweise wir versuchen sozusagen die Erfahrung aus China hauptsächlich gerade zu übertragen. Aber eigentlich besteht kein Grund zur Panik. Und jetzt denken wir nochmal an das, was ich gerade über die Panikattacken genannt hatte. Eine Panik bedeutet ja, dass wir Ängsten uns hilflos ausgeliefert fühlen und anfangen, wilden Aktionismus zu entwickeln, um letzten Endes hauptsächlich der Panik entgegenzuwirken und gar nicht so sehr der Ursache für die Panik. Ich habe in der letzten Woche hatte ich mal die Gelegenheit, leer gekaufte Regale in Deutschland mir anzusehen. Das hatte man wohl nur in der DDR und kurz nach dem Krieg so in dieser Form nochmal erlebt. Allerdings war das Einzige, was verkauft worden ist, waren Nudeln. Obst und Gemüse lag noch da. Das heißt, man hamstert Nahrungsmittel über die eine lange Haltbarkeit haben, weil man sich offenbar vorstellt, man müsste tatsächlich viele Wochen oder sogar Monate in irgendeiner Art und Weise zu Hause verbringen. Selbst wenn es irgendwann zu der Notwendigkeit kommt, dass die Bevölkerung 2 Wochen zu Hause bleiben sollte oder müsste, sind mittlerweile derartig viele Nudeln verkauft worden, dass man da auch in 2 Wochen kaum gegen anessen kann. Das wundert mich ein bisschen. Wenn man natürlich den Blick ein bisschen hebt, und jetzt müssen wir noch ein bisschen vorsichtiger werden, stellen wir natürlich fest, dass unsere Kultur seit Jahren schon von etwas erfüllt ist, was man Katastrophismus nennen könnte. Das heißt, wir leben immer mehr in der Erwartung einer Endzeit. Das hat unterschiedliche Gründe. Im Grunde genommen begann das Ganze schon im Jahre 2000. Das Christentum kennt ja bekanntermaßen die Vorstellung, dass zum Ende des Jahrtausends was ganz Schreckliches passiert. Der Satan kommt, der Antichrist, die Erde geht unter und so weiter und so weiter. Das ist dann nicht passiert. Aber der Schreck sitzt uns gewissermaßen noch in den Knochen. Und man kann schon beobachten, dass seit den 90er Jahren Erkrankungen hochgespielt werden. Vielleicht die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht sogar noch an diesen Y2K-Bug. Ja, da hieß es dann plötzlich, die gesamte Welt bricht zusammen, weil die Computer eine Nullstelle sozusagen zu wenig haben in ihrem Register und deswegen die Daten jetzt alle auf Null gesetzt werden, beziehungsweise auf das Jahr 1900 und es passiert Chaos. Es ist überhaupt nichts passiert. Ich glaube, ein Geldautomat ist ausgefallen, das war alles. Und das muss nicht mal daran gelegen haben. Das Jahr 2012 liegt noch nicht so lange zurück. Der Maya-Kalender endet, ne? Große Katastrophe. Wilde Planeten wurden entdeckt, die auf die Erde zurasen. Kometen und so weiter und so weiter. Das passierte alles nicht. Aber die Leute ließen sich nicht von was Besserem sozusagen überzeugen. Ich meine, man kann sich hinstellen und sagen, okay, wir haben uns geirrt, ne? Sondern man sagte dann, ja, in Wirklichkeit ist die Katastrophe aber schon da, nur unsichtbar. Und wir sind allem hilflos ausgeliefert. Wir leben tatsächlich natürlich in einer Welt, die gewaltige Probleme hat. Auf der einen Seite haben wir das ganze Plastik in den Ozeanen, um das wir uns kümmern müssen. Das Klima verändert sich massiv und es wird auch Folgen haben, auch für eine wohlorganisierte Gesellschaft, möchte ich nochmal betonen, wie die unsere. Aber das Ganze kann mit gesundem Menschenverstand kann man dem begegnen. Das heißt, man kann Lösungen entwickeln, wenn man sich nicht in Panik versetzen lässt und aus der Panik heraus anfängt, wild um sich zu schlagen, beziehungsweise, wie schon gesagt, in einen wilden Aktionismus zu verfallen. Wenn jetzt Dinge zusammenkommen, beispielsweise wir denken jetzt einfach mal an das, an die Migranten, die in Griechenland gerade festsitzen, nachdem die Türkei sie hat gehen lassen, sagen wir mal. Zusätzlich zu dieser Endzeitstimmung über die Klimakatastrophe, zusätzlich zu dem Krieg in Syrien, zusätzlich zu der angenommenen Pandemie, dann entwickelt sich das Bild, dass wir dieser Welt vollkommen hilflos ausgeliefert sind und dass wir uns nun auf uns selbst besinnen müssen und um Rettung für uns sorgen müssen. Das heißt, und zwar nur für uns. Das heißt, das Erste, und das merkte man jetzt auch bei diesen Hamsterkäufen, was zusammenbricht, ist ein gewisses Solidaritätsprinzip. Es ging ja nicht darum, dass man die Nudeln an alle verteilt hat, sondern ich hamstere für mich so viel wie möglich. Nudeln und Klopapier. Schlimm wird das Ganze in dem Moment, wo dieser Egoismus so weit geht, dass tatsächlich Schwächere bestohlen werden. Es gibt also Berichte darauf, dass Krankenhäusern Desinfektionsmittel gestohlen worden sind aus diesen Handspendern, die da so im Flur hängen irgendwie, um sich eben die Hände zu desinfizieren, um keine Keime in die Krankenhäuser zu tragen. Das ist natürlich eine aberwitzige Katastrophe. Das heißt, Leute, die wirklich die diese Produkte oder beziehungsweise diese Mittel wirklich dringend brauchen, beziehungsweise die Leute, die mit diesen Patienten umgehen, brauchen diese Mittel dringend, werden beraubt. Und irgendjemand sitzt jetzt im Keller auf 20 angebrochenen Flaschen Sterilium und freut sich, weil er die Katastrophe überleben wird. Und was mit den anderen passiert, ist ihm auf Deutsch gesagt scheißegal. Das heißt, ich komme nochmal auf das Zitat von Frank Herbert zurück. Das Bewusstsein, das getötet wird, so wie das diese Hauptfigur in seinem Roman beschreibt, das ist passiert gerade schon. Es geht nicht um den großen Tod des Bewusstseins, dass wir nicht mehr ganz Herren unser Selbst sind, aber wir verlieren letzten Endes unsere moralischen Vorstellungen und das, was die Gesellschaft wirklich zusammenhält. Und das ist letzten Endes Solidarität mit Denken und Vernunft. Das heißt, wovor wir uns hüten müssen in dieser Situation, ist ja der Coronavirus. Ja, in jedem Fall. Aber wir müssen uns auch vor Panik und Angst hüten. Denn letzten Endes können die Dinge dadurch nur verschlimmert werden. Deswegen appelliere ich nochmal an den gesunden Menschenverstand und die Vernunft. Hände waschen kann man sich. Man kann auch, wenn man es bekommen kann, das Desinfektionsmittel verwenden. Man kann Leuten fernbleiben. Man muss sich nicht die Hand geben. Aber man sollte mal seine Mitmenschlichkeit und seine Zugewandtheit zu seinem Nachbarn, die sollte nicht vergessen werden in dieser aufgeheizten Stimmung. Zum Abschluss möchte ich noch mal kurz vorlesen, wie diese Hauptfigur aus diesem Science-Fiction-Roman auf die Angst reagiert. Er sagt zum Umgang mit der Angst: Ich werde meine Angst ins Gesicht sehen. Sie soll mich völlig durchdringen. Und wenn sie von mir gegangen ist, wird nichts weiter bleiben als ich. Das heißt, wenn wir uns einmal bewusst machen, wovor wir Angst haben und auch sozusagen die Grenzen sozusagen kennen, wovor wir uns nicht mehr fürchten müssen, indem wir schlicht und ergreifend sagen, ja, ich bin in einem vernünftigen Maße vorsichtig, aber auch nicht mehr, weil mehr nicht notwendig ist, und ich schalte sozusagen meinen Denkapparat wieder ein, dann ist viel gewonnen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gesunde, selbstverständlich, Woche und noch einen geruhsamen Abend, insofern ihr es abends gehört habt. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Beitrag gefallen. Wie gesagt, von diesem Coronavirus habt ihr mittlerweile wahrscheinlich so viel gehört, dass ihr schon keine Lust mehr dazu habt. Wenn ihr möchtet, abonniert gerne meinen Podcast. Ich würde mich freuen. Ihr könnt den hören auf den üblichen Podcast-Kanälen, Deezer, Spotify und iTunes. Empfehlt mich gerne weiter. Und so verbleibe ich bis zur nächsten Woche. Euer Jens Helmich von prüfungsdoping.de.